Potenzial Technologie.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist Head Advisory bei der Immineo AG, einem der führenden Anbieter von Digitalisierung in der Schweiz. Erik Rapp verknüpft Branchen-Know-how mit Technologie-Know-how und trägt damit wesentlich zur Digitalisierung und der digitalen Transformation in der Schweiz bei. Herzlich willkommen, Erik Rapp.
Herzlich willkommen, Jakob.
Erik, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, ich habe mir diesen Gedanken gemacht. Also ich kann mich an ein Element erinnern, das mir geblieben ist. Und zwar hatten wir bei Ilmoli, das war damals mal ein großer Konzern in der Schweiz, hatten wir 1991 Lotus Notes eingeführt. Und das hat niemand so richtig verstanden, was das ist. Und dann hieß es, das ist für die Kommunikation. Und eine Woche später kam ein Brief vom IT-Leiter, der das Projekt maßgeblich mit eingeführt hat, mit einer Urlaubsmitteilung. Und dann haben wir so gesagt, also ist jetzt das Kommunikation, wenn wir eine Plattform einführen, die so teuer ist, und dann schreibt der IT-Leiter Briefe. Das war so das erste ein Erlebnis, was mir geblieben ist.
Ja. Erik, du hast ja sehr viel Erfahrung, gerade bei internationalen Transformationsprojekten, auch in der IT-Welt bist du ja zu Hause. Was sind denn so diese Herausforderungen, gerade für den Standort Schweiz ja auch, das ist ja ein sehr internationaler Standort. Kannst du da mal deine Perspektive sagen oder nennen?
Ja, ich glaube, wenn wir über Digitalisierung reden, ist die erste Frage immer, was ist das? Oder also was ist Digitalisierung? Und es ist eben nicht Technologie in erster Linie, sondern Digitalisierung ist in erster Linie, Dinge anders zu denken. Was meine ich damit? Viele von uns sind in einer Welt der Restriktionen aufgewachsen, oder? Also wir haben vor in den 80er, vielleicht 90er Jahren, andere in den Nullerjahren, ja, haben wir gelernt, mit Technologie umzugehen, haben im Geschäft Überlegungen angestellt und gesagt, oh, das wäre doch cool, wenn man das so und so machen könnte. Und dann hieß es oft, ja, das wäre schon cool, aber es geht nicht, weil die Technologie nicht vorhanden ist. Und ich glaube, was so seit Ende der Nullerjahre, Anfang der 10er Jahre passiert ist, ist, dass diese Restriktion zusehends wegfällt. Und dass wir damit, um gute Lösungen zu finden, einen anderen Denkansatz wählen müssen. Also wir dürfen nicht mehr in Restriktionen denken, sondern die Denkfrage, oder in Anlehnung an Deschaeser, die heißt, was würdest du tun, wenn alles möglich wäre? Und das ist schwierig. Das ist für viele Menschen schwierig zu denken, was ich tun würde, wenn alles möglich wäre. Gerade wenn wir uns in diesem Kontext des Geschäfts bewegen, da haben wir Prozesse, da haben wir etablierte Arbeitsformen und jetzt wurden diese über Jahre vom Papier auf den Computer übertragen, oder? Und ich nenne das Computerisierung. Und Digitalisierung ist wirklich was anderes. Hier geht es darum, den Prozess neu zu denken, zu sagen, wie könnte es am einfachsten funktionieren mit am wenigsten Interaktion mit dem Menschen. Oder wir haben über Jahre haben wir da schöne Masken gebaut und Reports und die Kognitionsforschung zeigt uns beispielsweise, dass Reports zu keinen besseren Entscheidungen führen, weil der Mensch schlussendlich diese Zahlen ignoriert, die da stehen. Kann ich jetzt noch ein bisschen ausführen, oder? Aber also wir tun vieles, was schlussendlich Computerisierung ist und Digitalisierung heißt Neudenken. Ein Beispiel kennt jeder, oder? Uber, wenn ich die Taxi-Optimierung mache und jetzt den Preis oben auf dem Rückspiegel einblende, was mal eine riesen Erneuerung war fürs Taxigewerbe, dass der Kunde das gut sehen konnte, dann ist das eine Verbesserung im bestehenden Prozess. Wenn ich sage, wie ging es am einfachsten, in der Stadt von A nach B zu kommen, und sage, mit einem Knopfdruck. Und dann ist das implementiert worden. Oder? Ich habe heute mein Handy, ich drücke einen Knopf, es hält ein Auto an, es fährt mich zum Ziel, ich muss dem nicht erklären, wo es hingeht, ich muss ihn nicht fragen, ob er Kreditkarte nimmt, nichts. Es ist einfach erledigt. Und das ist ein Beispiel. Und solche Beispiele gibt es viele. Und das heißt Digitalisierung. Oder nicht die Anzeige im Taxi verbessern, sondern eine andere Art und Weise, wie ich von A nach B kommen kann.
Also Restriktionen auflösen zum Beispiel, ja. Also diese Limits, also ohne Einschränkungen zu denken.
Genau.
Und du hast ja vorhin das schön, so einen Idealzustand sich vorstellen und wie kommt man dann zu diesem Idealzustand hin und so einfach wie möglich.
Genau, genau. Und das ist vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, oder wo ist es in der Schweiz? Schwierig. Wir haben in der Schweiz gute und lange Traditionen, wir haben einen hohen Qualitätsanspruch und das hat uns groß gemacht. Und jetzt beschleunigt sich die Veränderung. Oder es wird nicht nur mehr, also es ist nicht nur mehr Veränderung, sondern sie kommt auch schneller. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und das ist eine meiner Aufgaben, mit Unternehmen, mit Organisationen darüber nachzudenken, was muss ich anschauen? Beispiel Technologie. Es gibt viele Technologien, die kann ich auf die Seite legen. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und es gibt aber andere, die kann ich nicht ignorieren und die sind wichtig für das Wohlergehen meines Unternehmens in der Zukunft.
Und die, kannst du da ein Beispiel vielleicht nennen?
Ja, ein Beispiel gerade im Moment. Oder? Viele Unternehmen beschäftigen sich mit ChatGPT. Also in der Fachsprache Large Language Models. Das ist eine unglaublich beeindruckende Technologie. Und komplett wertlos an vielen Stellen, oder? Weil sie ist gut, wenn ich eine Checkliste brauche, also es gibt viele Beispiele, das ist ein Hilfsmittel wie andere Tools auch, die ich auf meinem Desktop habe. Wenn ich aber über Prozessinnovation spreche, dann ist eben ein Large Language Model sehr oft nicht die richtige Antwort. Ich gebe ein Beispiel, wenn ich eine Wirtschaftsprüfung bin, ich habe auf der einen Seite Prüfungsmandate, auf der anderen Seite habe ich Prüfende, also Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, mit bestimmten Fähigkeiten und mit auch bestimmten Wünschen. Und wenn ich die versuche als Mensch über ein Jahr zu planen, und ich habe nur 100 Mitarbeiterinnen und ich habe irgendwo meine 500 Mandate, dann ist das eine Zahl mit 9 oder 10 Nullen, die sich da ergibt. Oder einfach zum Vergleich. Also das sind unglaubliche Räume, die ich da erforschen muss. Und das kann der Computer besser. Und jetzt übertrage ich das an den Computer, mache da einen guten Algorithmus, der eben mir diese unglaublichen Räume richtig gut reduziert und dann über das Learning auch gute Ergebnisse liefert. Und hier haben zum Beispiel Analysen, die wir gemacht haben, gezeigt, dass es bis zu 5% mehr verrechenbare Stunden gibt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Es gibt auch eine deutlich höhere Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit. Warum? Klassischer Fall, Vorstellungsgespräch, wo möchtest du denn arbeiten? Ja, ich würde gerne beim mittelgroßen Unternehmen arbeiten. Ja, super, kannst du bei uns, wir haben die und die als Kunden. Dann ist die Person nachher die nächsten 5 Jahre bei der UBS eingeteilt. Passiert, weil die Planung schwierig ist. So, was passiert heute mit dem neuen System? Ah, du möchtest bei mittelgroßen Unternehmen arbeiten, das wird als Präferenz bei der Mitarbeiterin, beim Mitarbeiter hinterlegt und in der Planung berücksichtigt. Jetzt kann natürlich nicht jede und jeder immer auf den Mandaten arbeiten, wo sie will. Und die Chance, dass sie auf einigen Mandaten arbeitet, wo sie will, ist auch ungleich höher. Das führt dazu, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, weil die sagen, hey, wenn ich hier was sage, dann passiert was. Das wird in der Planung berücksichtigt. Gleiches fürs Zwischengespräch. Oder das ist eine Win-Win-Situation. Also der Kunde ist zufriedener, weil er die Leute hat, die das können, was er braucht, und die das wollen, was er braucht. Die Mitarbeitenden sind zufriedener, weil sie ihre Wünsche berücksichtigt werden. Und das Management ist auch zufriedener, weil schlussendlich der EBIT steigt.
Also Win-Win-Situation für alle in dem Fall.
Mhm. Und das ist gelingende Digitalisierung. Mhm.
Sehr gut. Ich würde gerne nochmal über Leadership sprechen. Da hast du ja auch sehr viel Erfahrung und ihr bietet das ja auch an bei Emineo. Was für eine Bedeutung hat denn Leadership in einer Organisation?
Ich glaube, am besten sieht man die Bedeutung, wenn wir dahin schauen, wo Leadership fehlt. Dann, wir haben gerade jetzt in der Zeitung, und ich möchte hier niemandem zu nahe treten, oder? Aber der Mikrocase, wo eine Organisation, die über Jahre irgendwie gewuchert hat, ohne klare Prioritäten, dann aus Not wieder auseinandergebaut werden muss. Ja, das kann man sagen, an der Zeit. Nein, bei Coop funktioniert es. Das könnte ein Beispiel sein, wo Leadership fehlt. Oder wenn wir die Schweizer Bankenwelt anschauen, oder, wo plötzlich eine renommierte Bank über eine gewisse Zeit immer weniger in der Lage ist, ihr Geschäft ordentlich zu betreiben. Und das kenne ich jetzt aus persönlichem Erlebnis. Oder ich hatte im Jahr 2001 ein Erlebnis mit einer Führungskraft einer großen Schweizer Bank, wo ich dann schon mich fragen musste, wie ein Managing Director Empfehlungen geben kann, Dinge zu tun, die gesetzeswidrig sind. Und wenn das wenn mein Wirtschaft oder eines meiner wichtigsten Assets in einer Unternehmung Vertrauen ist, dann ist es sehr schwierig, wenn ich nicht vertrauenswürdig handle.
Aber wie entsteht denn so etwas, dass so eine schlechte oder vermeintlich schlechte Firmenkultur entsteht oder schlechte Führung? Wie kann sowas passieren?
Ja, ich hatte da eine Diskussion mit dem ehemaligen Verwaltungsratsmitglied und ich will jetzt keinen Namen nennen. Und die Diskussion war, wenn ihr persönliche, individuelle Gehälter bezahlt, dann habt ihr persönlich interessierte Individuen, die sich nicht für das Gesamte interessieren. Und das zeigt die Forschung ganz eindeutig, oder? Also Margit Osterloh in Zürich, die hat dazu sehr viel geforscht, führen individuelle variable Lohnbestandteile zu einem Mehrwert für die Organisation. Es gibt keine Studie auf der Welt, die das zeigen kann. Warum ist das so? Weil ich, wenn ich Menschen, die eine intellektuell anspruchsvolle Aufgabe machen, die können die nie allein machen. Sie sind angewiesen auf andere rundherum. Und wenn ich jetzt jemanden nur nach seiner sogenannten persönlichen Leistung entlöhne, dann habe ich vieles von dem, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein, eben nicht im Scope. Und damit ziehe ich eine bestimmte Art Mensch an. Und ich intensiviere extrinsisch und nicht intrinsisch, ich intensiviere extrinsisch das egoistische Gewinnoptimierungsverhalten einer Person. Und das funktioniert nicht, weil die Zusammenarbeit darunter leidet und schlussendlich die Dinge, die auch getan werden müssen, nämlich dafür Sorge tragen, dass die Compliance eingehalten wird. Und ich meine, man hat da Compliance-Abteilungen aufgebaut mit Tausenden von Mitarbeitern. Ja, ich meine, und es nützt nichts, oder? Es wird konterkariert durch die Intensivierungsmethodik, die erstens die falschen Leute anzieht und zweitens das falsche Verhalten intensiviert.
Ist das ein Branchenproblem, jetzt zum Beispiel gerade auf Banken fokussiert, oder würdest du sagen, das ist eher ein Kulturproblem?
Also ich denke, es wird vielleicht in der Bankenwelt mehr darüber geschrieben. Ich bin kein Banker, ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Ich kann sagen, dass es in anderen Unternehmen, die nicht im Banking sind, auch gemacht wird und auch da nicht die gewünschte Wirkung zeigt. Mhm. Aber zurück zur Leadership-Frage, oder? Wie kann man, also ich glaube, was wir bei Imineo tun, und das beeindruckt mich schon, ich bin noch nicht so lange bei Imineo, dass wir die Frage stellen, wie tut man Leadership? Und ich denke, wenn wir, und ich habe das probiert, ja, ich habe 10 Leute so gefragt über die letzten Monate, was ist Leadership? Und jeder konnte mir eine gute Antwort geben. Also fast jeder, ja. Und dann habe ich dann die Leute ein paar Tage später gefragt, du sag mal, wie machst du denn das? Also konkret, was machst du am Montagmorgen, damit du gutes Leadership machst? Und dann sind die Antworten extrem dünn. Und ich glaube, das ist etwas, an dem wir wirklich arbeiten müssen als Persönlichkeiten, als die in der Verantwortung stehen, eben Leadership zu tun. Leadership auch zu leben. Und da ist wirklich die Antwort, die ist nicht so einfach.
Kannst du mal da ein Beispiel nennen, vielleicht, was heißt das, Leadership leben?
Ja, also Beispiel. Der Chef sagt, weißt du, ganz wichtig bei uns ist Kommunikation mit den Mitarbeitern. Das ist einfach, Kommunikation ist so wichtig. Und dann fragst du, okay, wie viel Zeit hast du in den letzten 3 Monaten für Kommunikation aufgewendet? Und dann ist die Antwort, ja, unglaublich viel. Und dann gehen wir der Sache nach und wir finden raus, ja, eine Stunde. Und das ist ja nicht, also das ist ja nicht, das ist nicht schlimm, oder? Also das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir sehr oft denken, wir machen viel in eine Richtung und tun es nicht. Jetzt, wie kann man das ändern? Also ein Beispiel, das habe ich selber probiert, ja, ich gehe morgen ins Büro und dann gehe ich an irgendeinen Arbeitsplatz, wo jemand sitzt und sage, guten Morgen, wie geht's dir? Und dann haben wir eine lockere Unterhaltung. Also nicht businessgetrieben, ich frage nicht, was machst du, warum machst du das? Also das ist kein Chefgespräch, sondern geht darum, so. Jetzt bin ich relativ neu in der Firma, da habe ich nach einem Monat habe ich 20 Begegnungen gehabt. Nach einem Jahr habe ich 200 Begegnungen gehabt. So muss ich einen Tag auslassen. Ja. Also man stellt sich vor, 200 Begegnungen, 5 Minuten Kommunikation, ich habe etwas erfahren über einen Menschen, der da arbeitet. Das ist Kommunikation. der hat mir vielleicht oder sie hat mir eine Frage gestellt, ich habe die beantwortet. Da passiert Kommunikation, ist ein Beispiel. Oder wenn ich sage, wir müssen verbindlicher sein und ich habe einen Zettel am Bildschirm, keine Einladung ohne Zielsetzung und Agenda. Und jetzt sagt er, ja, das ist ja klar. Also ich frage die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viele Einladungen bekommen sie heute, wo kein Ziel drinsteht und keine Agenda? Und bei uns kann man die kommentarlos löschen, diese Einladungen. Die werden kommentarlos abgelehnt. Und das funktioniert. Oder irgendwann kommt keine mehr ohne Ziel und ohne Agenda, weil es nicht sinnvoll ist. Es ist nicht sinnvoll, Menschen in einen Termin einzuladen und ihnen nicht zu sagen, was die Erwartung ist und wie sie sich vorbereiten können.
Und das hast du auch selber beobachtet, was für eine Wirkung das dann auch hatte in der Organisation.
Ja, die Wirkung ist großartig. Ja. Oder die Wirkung ist erstens, es gibt weniger solche Einladungen, also überhaupt weniger Termine.
Weniger unnötige Meetings.
Ja, weil das ist ja etwas, oder wenn ich mir zuerst überlegen muss, was das Ziel ist, dann fällt mir nichts ein, dann kann ich den Termin streichen. Also, da braucht es ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, man darf sich da auch nicht so ernst nehmen. Und das vielleicht noch ein letzter Punkt zu Leadership. Das Problem bei Leadership ist, dass ich mich permanent entwickeln muss. Das ist ja nicht etwas, was ich einfach kann. Und wenn ich mich entwickle, dann merke ich, was für ein Blödsinn ich letzten Monat oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht habe. Und das tut weh.
Selbstreflexion.
Das tut einfach weh, ja, oder? Ja. Gott im Himmel, was hast du denn da angestellt gehabt, die 1900 irgendwas oder 2014, oder? Und wir beschäftigen einen Coach, also einen vollamtlichen Coach bei uns, der uns hilft eben zum einen mit dieser Selbst. Das muss das nicht so fest. Also er sagt, ja, das, wie gesagt, Veränderung fängt da an, wo es weh tut, oder?
Absolut.
Und ja, ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Also ich glaube, Veränderung kann auch da anfangen, wo es Freude macht. Also ich glaube...
So ein bisschen was von beiden.
Von beiden, ja.
Erik, wir haben ja bei Swiss Capricorn viel mit Rekrutierung von Mitarbeitern zu tun und du bist ja auch da sehr stark involviert. Weil, wo siehst du denn so die Herausforderungen, gerade wenn du jetzt neue Teams aufbaust oder neue Mitarbeiter findest, gerade so vielleicht jetzt im IT-Sektor, was sind so deine Erfahrungen dort?
Ja, also, was soll ich sagen? Anspruchsvoll zumindest. Ich habe eine einfache Frage, die ich jeder und jeder Person stelle, die zu uns kommt. Und die erste Frage ist, warum willst du hier arbeiten? Und da sagt die Antwort sehr viel. Und das macht es aber nicht einfacher, weil oft die Antwort nicht überzeugend ist. Und wir haben bei Mineo eine Kultur, die darauf aufbaut, dass wir Menschen haben, die hier arbeiten wollen oder die nicht hier arbeiten müssen. Im Sinne von, ja, ich weiß nicht, wo ich sonst arbeiten soll, dann gehe ich dahin. Oder? Sondern wir möchten Menschen, die von dieser Idee mit Hilfe von Technologie das Leben, das Beruf, vor allem das Berufsleben natürlich anderer Menschen besser zu machen, die davon fasziniert sind. Und wirklich sagen, hey, ich möchte eine Anwendung schaffen, eine Anwendung konfigurieren, sodass die diese Anwendung nutzen und morgen ins Büro kommen und sagen, wow, das ist so lässig, seit ich die habe, ist einfach mein Job ist schöner, das flutscht, das funktioniert, ich habe Freude dran. Ja?
Wie kannst du das denn erkennen, jetzt gerade wenn du in so ein Gespräch hast, du triffst eine Person vielleicht das erste Mal, dass dieses Feuer dann da ist oder diese Passion, wie spürst du das?
Ja, also wie gesagt, einmal die Frage stellen, warum willst du hier arbeiten und dann merkst du, ist die Person vorbereitet, hat sie mit Unternehmen auseinandergesetzt, hat sie verstanden, was wir tun, hat sie vielleicht in ihrem Netzwerk rumgefragt. Also wenn jemand sagt, ja, ich kann gut programmieren, dann ist das eine Antwort. Die sagt viel aus. Und wenn jemand sagt, du, ich kenne Matthias und Matthias kennt Inge und Inge arbeitet bei euch und dann hat mir Matthias erzählt bei einem Abendessen, ich soll mal mit der Inge reden und was die erzählt hat über dieses Unternehmen, das fand ich attraktiv und ich möchte, deswegen bin ich heute hier in diesem Gespräch. Und das sind auf eine Frage zwei ganz unterschiedliche Antworten. Dann die zweite Geschichte ist, also das eine ist eben diese intrinsische Motivation und dann ist es natürlich auch die fachliche Kompetenz. Und ich glaube, die darf man die muss man sehr, sehr hoch hängen. Weil wir haben ja dann Kolleginnen und Kollegen, die eine hohe fachliche Kompetenz haben und wenn da jemand dieses Level nicht erreicht, dann wird es schwierig. Weil High Performers, Leute, die was können, die arbeiten nicht gerne mit Leuten zusammen, die nichts können. Das ist mühsam. Und das ist gerade in den nicht-technischen, in den technischen Berufen ist es ja, sag jetzt mal, also ich bin kein Techniker, aber ich höre von meinen technischen Kollegen, dass die Beurteilung nicht so schwierig ist. Oder also sie haben schnell, können sie sagen, ist der wirklich gut in dem, was er tut. Und dann bei den sogenannten weichen Themen, also die da ja dann die harten sind, oder also Leadership und Sales, in der Frage, wie gewinne ich Projekte, da gibt es eben auch bestimmte Niveaus von Können. Und das ist nicht, also es gibt ja Menschen, die behaupten, Sales sei sowas wie, das ist Talent, oder? Und das, da gibt es sicher einen Talentteil, das ist bei der Entwicklung oder bei der Programmierung ja auch so. Aber 90% oder 95% des Sales- oder Verkaufshandwerks, oder Positionierungshandwerks, wir verkaufen ja nichts. Ja? Wir haben Kunden, die haben ein Businessproblem und wir helfen ihnen, in dem Dschungel der Technologie eine adäquate Lösung zu finden und die erfolgreich zu implementieren. Und jetzt braucht es die Fähigkeit, diesen Kunden zu treffen und erstmal sein Problem zu verstehen. Und zwar nicht nur scheinbar, sondern richtig gut. Denn nur wenn ich das verstanden habe, kann ich in Richtung Lösungsdesign, Lösungsentwicklung gehen. Oder wenn ich nur das Symptom sehe und nicht verstehe, warum dieses Problem im Business-Kontext entsteht, dann kann meine Lösung extrem unpassend sein. Und diese Fake, also da braucht es Methodik, da braucht es Erfahrung, da braucht es auch eine gewisse Härte in der Aussage gegenüber dem Kunden. Oder? Also ich kann nicht einfach sagen, ja, sondern ich muss nachfragen, ich muss hinterfragen, ist das wirklich so? Und diese Fähigkeiten zu prüfen, das ist nicht so, das ist schwierig. Und da bin ich auch immer wieder auf Menschen wie dich angewiesen oder auf Unternehmen wie ihr, die uns eben unterstützen dabei, diese Auswahl gut zu treffen und diese fachliche Kompetenz auch zu überprüfen.
Was kann denn Emineo oder generell Unternehmen tun, um Mitarbeiter auch zu halten, sage ich mal, oder attraktiv zu sein für Mitarbeiter? Weil es ist ja auch ein kompetitiver Markt, ihr seid ja auch nicht die Einzigen. Das heißt, was hast du denn da für Ideen oder Gedanken?
Ich habe ein schönes Zitat von einer Führungskraft aus Kanada, die hat gesagt, weißt du, wie motivierst du die Leute? Du musst sie nicht, also erstens, tu sie nicht demotivieren. Das reicht eigentlich schon fast, oder? Und dann sagt sie, ich stelle jemanden ein mit Fähigkeiten, die werden, wir haben es vorhin besprochen, oder? Die Leute werden sorgfältig ausgewählt. Und dann kommen sie in ein Unternehmen und dann sagt man ihnen von Montag bis zum Freitag, was sie tun sollen, oder? Und die hat dann gesagt, hey, ich suche mir die richtigen Leute für eine Mission. Ja, jeder hat eine Mission, dein Job ist das, deine Mission ist das, deine Mission ist das. Dann wähle ich die sorgfältig aus, ich stelle sie ein und dann sollen die arbeiten. Und ich habe hier kein Adult Daycare. Ja? Wo ich denen quasi vorbete, das Formular so und das musst du so machen, das musst du so machen. Weil wenn ich erwachsene Menschen einstelle und denen anfange zu erklären, wie sie einen Job machen müssen, dann stimmt irgendwas nicht. Also, lange Antwort. Ich glaube, oder ich bin überzeugt und ich habe die Erfahrung gemacht. Senioritätsentsprechende Behandlung. Ja, eine junge Person braucht mehr Betreuung, die braucht mehr Handlungsanweisung und Unterstützung, weil sie einfach noch bestimmte Dinge nicht kann. Wenn ich aber jemanden, der eine gestandene Berufsfrau einstelle, oder, dann muss ich dir nicht erklären, wie sie einen Job machen muss. Sondern da rede ich mehr über, warum, also die habe ich eingestellt, um einen bestimmten Job zu machen, und dann kann ich davon ausgehen, dass sie das kann. Und wenn sie Unterstützung braucht oder er Unterstützung braucht, dann gebe ich die, ja. Aber das ist dann nicht mehr so quasi jeden Tag erklären, wie das
Leben. Also nicht dieses Mikromanagement, ja. Und dann Mission Statement auch wieder wichtig, also mehr diese, also auch Strategie oder strategische Fragen dann vielleicht besprechen.
Ja, und ich glaube, ich bin überzeugt, das Zweite ist Kongruenz. Oder also Kongruenz in der Aussage und in der Handlung. Es gibt Firmen, die schreiben ihre Inserate, da steht dann, wir suchen Menschen mit Ecken und Kanten. Und dann wird da eine junge Person eingestellt und im zweiten Meeting sagt sie, das ist aber nicht so gut, wie er das macht, könnte man es nicht anders machen. Und dann ist todsicher einer in dem Raum oder eine, die sagt, weißt du, bei uns, halt mal den Mund, ja, du kannst dann, wenn du ein Jahr hier bist, ein bisschen verstehst, wie es hier geht, dann kannst du auch was sagen. Ja. Nein, wir suchen eben keine Leute mit Ecken und Kanten. Und dann sollte man lieber in der Anzeige schreiben, wir suchen Leute, die gehorchen. Das ist bei Firmen wie einer, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt eine Firma in Graubünden, die ist sehr groß, sehr bekannt, gehört einer Politikerfamilie, und da weiß jede Person, wie da hingeht, die weiß ganz genau, was sie da erwartet. Ja? Und die haben gute Mitarbeitende und die sind sehr erfolgreich, weil sie kongruent sind. Das ist eine klare Ansage, hier läuft so, wenn dir das gefällt. Und es gibt Menschen, denen gefällt das, und ich kann das auch gut verstehen. Es ist nicht jede Person gleich. Und Unternehmen tun gut daran, kongruent zu sein. Sagen, schau mal, bei uns ist es so, wir suchen Menschen, die das mögen. Aber nicht sagen, wir suchen Menschen, die innovativ sind, und dann müssen sie 15 Monate lang aber programmieren und irgendeinen Report machen. Da brauche ich keine Innovation. Da muss ich das tun, was man mir sagt. Und diese Kongruenz, ich denke, die ist extrem wichtig.
Also Kongruenz und auch eben diese aufrichtige Kommunikation, dass die Mitarbeiter auch wissen, was sie dann erwartet.
Ja, und dann vielleicht noch ein dritter Punkt, das ist dann die Kongruenz in der Einschätzung, wo man ist. Oder es gibt Unternehmen, ich glaube, Menschen ertragen sehr gut Schwierigkeiten und schwierige Situationen und harte Momente. Das ist, wir sind resilient bei Design. Ja. Was wir schlecht vertragen, ist, wenn mir jemand sagt, ja, es läuft hervorragend, und ich sehe an allen Ecken und Enden, dass es überhaupt nicht hervorragend läuft. Oder also solche Aussagen, oder wo das Management quasi ein Bild malt, wo jeder hinschaut und sagt, hä? Aber die sprechen nicht über die gleiche Firma. Und dann entsteht Stress. Ja, dann ist ein also die Realität entspricht nicht dem Bild, und die Forderungen und Ideen und Ziele, die werden aus dem Bild abgeleitet, was nicht stimmt. Und damit entstehen Ansprüche, die nicht realistisch sind. Und
dann entsteht Stress. Du hast ja vorhin das Beispiel der Bank auch genannt. Wenn Sie jetzt sich vermarkten als die Bank, die unserer Kunden vertrauen, und dann halt konträr dazu handeln. Ja, ja. Also das ist ja auch so ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte.
Genau, das ist dann für die Mitarbeitenden dieser Bank schwierig, oder?
Ja. Dann sagen die, ja. Da ist ja dann gar keine Konkurrenz in dem Fall
vorhanden. Genau. Oder die sagen, ja, lieber Kunde, wir kümmern uns nicht. Uns ist wichtig, dass sich dein Vermögen mehrt, und dann geht man hin und sieht, dass die Fonds in die Depots buchen, die am meisten Kickback geben. Und dann ist es für die Mitarbeitenden schwierig, weil sie sagen, ja, Moment, also und ich bin jetzt, ich muss mit dem Kunden reden, oder? Und was sage ich jetzt dem?
Absolut. Ich würde gerne nochmal, Erik, über KI sprechen, auch im Punkto Jobmarkt. Was denkst du denn, welche Jobs werden beeinflusst werden von KI? Das heißt also, welche werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen? Was ist denn so deine Perspektive?
Also meine Perspektive ist, dass alle Jobs von KI oder AI beeinflusst werden. Das ist, wie heute alle Jobs von Technologie oder IT beeinflusst werden. KI ist ja nur ein zusätzliches Element der Digitalisierung. Das ist ja auch nichts Neues. Also bei uns, Karin Fischer bei uns in der Geschäftsleitung, die hat im Jahr 2000 zu Artificial Intelligence doktoriert. Also die macht das jetzt seit 25 Jahren im Business-Kontext. Und im Moment ist es ein bisschen Hype, weil viele Menschen damit in Berührung gekommen sind über die Large Language Models oder eben dann in ChatGPT oder Copilot oder wie die heißen. Aber das Thema Artificial Intelligence, das ist uralt. Und auch in den Unternehmen wird es schon lange eingesetzt, oder? Also sagen wir, Autoleitsysteme, Abstandhalter, das ist alles eine Form von Artificial Intelligence. Andere sagen Algorithmik. Wo genau ist die Grenze? Muss es Deep Learning haben? Kann man manuelle Lernelemente reinbringen? Ich glaube, das ist auch eine mehr akademische Frage. Es zeigt Wirkung. Und das ist der erste Teil. Und der zweite ist natürlich, ja, welche Jobs fallen weg und welche gibt es neu? Ich glaube, das ist unglaublich schwierig zu sagen, oder? Es gibt ja immer die beiden Tendenzen. Also jetzt haben wir die Grenzkosten für mediokeren Content sind heute null. Ja, ich kann über jedes Thema mit einem einigermaßen 3-4 Linien Prompt ein 3-4-5-seitiges Dokument erstellen lassen. Also quasi Grenzkosten null. Das heißt, jeder und jede kann heute für kein Geld irgendwelchen Content generieren, der dann im Internet schwebt. Ja? Und jetzt kommt die KI und lernt aus diesem Content. Das heißt, die Qualität, und da gibt es Methoden, um das zu verhindern, ist mir auch bewusst, tendenziell nimmt heute die Qualität des Contents ab. Weil immer mehr von dem, was die KI lehrt, ja, und das wissen wir alle, Wahrscheinlichkeitsrechnung, geht rein über Massen, von dem, was die KI lernt, aus dem, was die KI lehrt, lernt die KI, und wenn das, aus dem sie lernt, eben in der Qualität sinkt, dann wird die Qualität der Aussagen schlechter. Das heißt, es gibt hier so einen Teufelskreis nach unten. Und jetzt könnte man sagen, ja, aha, das bedeutet also nicht, dass die Leute, die schreiben, arbeitslos werden, sondern die gewinnen an Bedeutung. Weil originärer Content hat eine andere Qualität als wahrscheinlichkeitsgerechneter Content. Also ist das extrem schwierig, glaube ich, zu sagen, kurzfristig, im Moment ist es so, dass die Schreibenden unter Druck sind, die Kreativen sind unter Druck, ja. Und gleichzeitig höre ich von vielen Unternehmen und sehe das bei uns auch, dass wir wieder mehr auf diese Leute zugehen und sagen, hey, mach du uns das, weil bis wir mit dieser Technologie ein qualitativ gutes Ergebnis haben, dauert es einfach zu lange. Mhm. Also ist keine gute Antwort auf deine Frage, ist mehr eine Überlegung, wie die Mechanos spielen. Mhm.
Ja, interessanter Gedanke. Zum Abschluss, Erik, hätte ich noch eine Frage auch zu dir persönlich. Was ist denn deiner Meinung nach deine Superpower, dein Bereich, in dem du dich besser siehst als andere? Also eine Selbstreflexionsfrage. Mhm.
Ich kann energetische Momente schaffen, in denen Menschen zusammen neue Wege gehen wollen. Und das gelingt mir immer wieder, mit verschiedenen Personen einen Workshop zu machen, eine Begegnung, ein Gespräch zu führen, das Energie gibt und zu neuen Lösungen, Überlegungen führt. Das, glaube ich, ist. Das ist meine Fähigkeit, indem ich unterschiedlichste Dinge zusammenbringen kann. Und vereinfachen, also zusammenbringen, einfach darstellen, gut strukturieren kann. Und dabei werde ich immer wieder unterstützt von meinem Bild des Baches, den ich so als Kind schon geliebt habe. Oder das ist so das Bächlein, was da fließt, und dann kommt ein Stein. Nee, da gehen wir rechts vorbei oder links, und dann kommt ein Ästlein und das geht mit. Also das ist so meine Vorstellungswelt, wie Energie dann passiert in der Zusammenarbeit.
Gibt es eine bekannte Persönlichkeit, die du besonders bewunderst, oder eine Eigenschaft von dieser Person oder mehrere Personen?
Nein, nicht eine Person. Ich bewundere Eigenschaften von Menschen. Ich bewundere Menschen, die teilweise sehr, sehr genau sind. Da bin ich nicht so gut. Oder ich sehe, heute Morgen habe ich mit einem Kollegen von mir gesprochen und habe gesehen, mit welcher Präzision, der ein Problem analysiert, wo ich schon lange gesagt habe, ja, ich hab's verstanden, oder? Also das bewundere ich. Ja, ich kann dir keine einzelne Person sagen, wo ich jetzt sage, das ist die in jeder Form bewundertbar ist.
Gibt es denn einen Satz, ein Motto, ein Credo oder so ein Mission Statement, nach dem du auch ein bisschen lebst?
Vom Denken in die Handlung kommen. Und das kürzt sich ab mit dem GM-Prinzip. Und GM, für die Schweizerdeutsch können, das heißt gerade machen.
Gerade machen, okay. Und zum Abschluss die letzte Frage: Wie würde KI dein Leben in 2 Jahren verbessert haben?
Ja, also die einfache Antwort ist, ich lebe davon, ja. Ja.
Mehr Aufträge, ja.
Ja, also ich arbeite im Moment dran, einen eigenen Bot auf meinem Computer zu haben, zu entwickeln, der mich beobachtet bei der Arbeit und sukzessive die Arbeiten, die repetitiv sind, die er übernehmen kann, übernimmt. Funktioniert noch nicht so gut, muss ich auch gleich sagen. Das ist meine Vorstellung oder etwas, was ich wirklich, wo ich sage, das ist eine Riesenverbesserung für mich. Ja, wenn ich viele von den Aufgaben, die ich hier machen muss, die nicht mehr machen muss. Und das andere ist dann mehr von dem, was ich tue, dass mir KI hilft, für unsere Kunden bessere, einfachere Lösungen zu designen. Dass es uns gelingt, mehr von dem, was heute noch am Bildschirm in der Interaktion mit dem Computer gemacht werden muss, hinter den Bildschirm auf den Prozessor zu bekommen oder ins Rechenzentrum, sodass diese Algorithmen wirklich, dass das diese Arbeiten, die der Mensch nicht gut kann, ja, dass die übernehmen. Und das wäre für mich ein großer Schritt, wenn wir und das würde auch zum Wettbewerbsvorteil der Schweiz beitragen, oder? Wenn wir in der Schweiz diesen Schritt in vielen Unternehmen, in der öffentlichen Hand gehen können, dass wir wirklich diesen Umdenkprozess machen, von Papierprozess auf Computer hin zu Neudenken, was würden wir tun, wenn alles möglich wäre, und immer wieder das dann auch implementieren, sodass es Wirkung zeigt im täglichen Leben der Betroffenen und Beteiligten.
In diesem Sinne, Head Advisory bei der Emineo AG, Erik Krapf, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich auf weitere Gespräche mit dir.
Danke dir, Jakob. Ganz herzlichen Dank für deine Fragen und das angenehme Gespräch. Wünsche dir einen schönen Abend.